Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast-Formates Europa erklärt, bei unserem Podcast Götterfunken, der Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Das hier ist Folge 34 unseres Formates und heute wollen wir uns mal mit der gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik der Europäischen Union beschäftigen, weil da gab es jetzt ja so ein paar neue Verordnungen. Nämlich am 14. Mai 2024 nahm der Rat der Europäischen Union die Gesetzesvorschläge zur Reform der gemeinsamen Asylpolitik final an und das wurde dann auch durch das Parlament bestätigt und an diesen neuen Regelungen wurde insgesamt schon tatsächlich seit 2016 gearbeitet und die sind jetzt sozusagen seit ein paar Monaten final draußen und dann dachten wir uns, wir wollen uns das mal ein bisschen angucken, weil Migrationspolitik ja auch einfach sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene immer ein sehr, sehr großes und auch sehr aufgeladenes Thema ist und deshalb wollen wir uns einfach mal diese neuen Verordnungen so ein bisschen genauer angucken und ein bisschen die Hintergründe dazu erklären.
Ich bin natürlich auch mit dabei und fange direkt damit mal an. Hintergrund vom GEAS, das GEAS ist das gemeinsame Asylsystem, wurde 1999 und 2013 das letzte Mal angepasst, ist also schon eine ganze Weile her. Da gab es auch ein oder andere Flüchtlingsbewegung dazwischen, seitdem das sozusagen nicht mehr angepasst wurde. Und ja, das haben ja wahrscheinlich auch viele in den Medien mitbekommen, ne? Da waren die Grünen, die da in der Bundesregierung Schwierigkeiten hatten mit einigen Sachen und die FDP, die dann da sozusagen in die andere Richtung gezogen hat und die SPD stand so ein bisschen mittendrin. Das war so das Bild, das ich ein bisschen hatte. Auf jeden Fall schauen wir mal ein bisschen, worum ging es da denn jetzt letzten Endes? Ist ja jetzt auch schon ein Moment her und dann schauen wir mal mit einem guten zeitlichen Abstand in Ruhe da nochmal drauf. Das Ziel ist einfach, dass man halt so Mindeststandards beim Ablauf von Asylverfahren in der EU halt gemeinsam festsetzt und wie man mit den Asylsuchenden in Europa umgehen soll, ne? Und das war ja auch schon lange ein Hauptstreitpunkt zwischen den Mitgliedstaaten. Da ging es immer um solidarisches Verteilungssystem, ne, von Flüchtlingen. Heißt, wenn Italien, dass man dann nicht einfach sagt, ja, Italien, du hast dein Land irgendwie ungünstig da gebaut, da am Mittelmeer, das ist dein Problem, dass die Flüchtlinge da hauptsächlich ankommen, sondern dass man dann innerhalb von der EU sagt, wir nehmen alle ungefähr gleich viel, je nachdem, wie groß das Land, Bevölkerung und so weiter und so fort ist, ne? Und das war immer so ein Hauptstreitpunkt, ne? Und Großbritannien ist ja jetzt nicht mehr dabei, aber Großbritannien zum Beispiel hat sich da auch immer geweigert, da irgendwas zu machen und bei den Osteuropäern haben sich da auch einige öfters quergestellt. Und dementsprechend wurde diese ungleiche Verteilung halt kritisiert, ne? Ungarn, auch ein Stichwort dazu. Also, dass man halt irgendwie das schaut, dass es irgendwie halbwegs fair ist, dass diese Lasten fair verteilt werden, ne? Und das neue Ziel von dieser Reform ist halt einfach, dass man verbesserte und beschleunigte Verfahren hat und dass es eine gleichmäßigere Verteilung gibt, ne?
Und insgesamt gibt es da 10 neue Verordnungen, die sozusagen alle Phasen des Asylmanagements betreffen. Das erste, ich steige einfach mal mit der ersten Verordnung ein.
Wir gehen einfach so die Verordnung so ein bisschen durch.
Genau, einmal,
ne?
Damit da auch alles so ein bisschen einmal abgedeckt ist. Also als allererste gab es die sogenannte Screening-Verordnung. Das bedeutet, dass es einheitliche Vorschriften gibt für die Identifizierung von Drittstaatsangehörigen nach ihrer Ankunft im Schengen-Raum. So, zum Schengen-Raum haben wir auch schon mal eine extra Folge gemacht. Das erklären wir jetzt nicht nochmal extra. Da könnt ihr gerne da nochmal vorbeigucken. Und da geht es darum, dass einfach die Menschen, die dort ankommen, erstmal identifiziert werden. Es werden Gesundheits- und Sicherheitsüberprüfungen gemacht. Dann soll auch die Abnahme von Fingerabdrücken erfolgen, damit die Menschen letztendlich in so einer großen Datenbank, also das ist die sogenannte Eurodac-Datenbank, registriert werden können. Also da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Da können sozusagen alle Mitgliedstaaten dann drauf zugreifen, auf diese ganzen biometrischen und persönlichen Daten der Geflüchteten, die dort aufgenommen werden. Diese Erfassung muss so nach dieser Verordnung innerhalb der ersten 7 Tage geschehen, wenn diese Menschen im Schengen-Raum ankommen. Ist jetzt aber auch relativ schwammig formuliert. Also es heißt in dieser Verordnung erstmal nur im Umfeld der Außengrenzen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das jetzt bei 10, 20, 30 Kilometer aufhört oder was das genau bedeutet.
Das ist wahrscheinlich auch bewusst extra so schwammig gemacht worden, genau. Ne? Dass man sich da selber nicht zu sehr festlegt, was man da darf und was nicht, ne?
Und das Wichtige vielleicht noch, also den Betroffenen, also den Asylsuchenden, ist es während dieser Wartezeit, also während dieser einen Woche, gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass es auch innerhalb dieser Woche passiert. Es kann ja auch immer mal sein, dass es dann eben länger dauert. Aber innerhalb dieser Wartezeit ist es den Menschen nicht gestattet, das europäische Hoheitsgebiet zu betreten. Also sie sitzen dann erstmal vor der EU-Außengrenze und müssen da auf ihre Registrierung warten sozusagen.
Ja, und man könnte dann sagen, das ist halt, ich glaube, auch der Hauptkritikpunkt, der dann von links und von den Grünen kam, Die müssen halt irgendwie festgehalten werden. Also
Ja.
man muss die halt daran hindern, dass sie dann weiter in die EU gehen, weil sie halt auf diese Registrierung warten müssen. Das ist dann halt so ein großer Kritikpunkt,
Genau,
ne?
also da gab es ja auch immer schon mit den ganz großen Flüchtlingslagern. Ich meine, das hat man in den Medien auch immer mitbekommen, viele Kritikpunkte, weil es ja auch nicht wirklich so Standards an Hygiene oder ähnlichen Sachen gibt. Ist jetzt hier auch nicht genau festgehalten, aber da ja, gibt es eventuell bestimmt auch nochmal genauere Verfeinerungen, die die EU da vornehmen wird.
Ist, wenn man sich da an Moria erinnert und so weiter, das wäre natürlich eine grausame Vorstellung, dass das dann so nochmal passiert. Gehen wir dann nochmal zur nächsten Verordnung und das ist die Eurodac-Verordnung. Das ist die ja gerade eben schon angesprochene Datenbank und da hat man dann eine gemeinsame Datenbank, wo dann halt die Fingerdrücke von den Ankommenden erfasst werden. Ist auch sinnvoll, würde ich mal sagen, weil teilweise war das ja so, dass das an Kommunikation zwischen den einzelnen EU-Ländern irgendwie gescheitert ist, ne? Der eine hat in, keine Ahnung, in den baltischen Staaten schon einen Asylantrag gestellt und ist dann aber irgendwie doch nochmal nach Deutschland, hat da auch noch einen. Oder dass bei einem Staat der abgelehnt wurde und dann probiert man den nächsten oder, ne, also solche Sachen, wo da ist es dann natürlich sinnvoll, wenn man da irgendwie eine gemeinsame Datenbank hat, wo man dann solche Doppelungen verhindert, ne? Und da geht es halt einfach darum, dass man dann diese vollständigen Daten und genauere Daten hat, damit man diese unerlaubten Migrationsbewegungen aufdecken kann. Zwei Asylanträge in zwei Ländern stellen wir zum Beispiel auch unerlaubt, soweit ich weiß. Da sollen dann auch biometrische Daten halt mit erfasst werden, so Gesichtsbilder und das soll ab 6 Jahren, ab einem Alter von 6 Jahren verpflichtend sein. Da sollen dann auch Daten erfasst werden von Menschen, die nur vorübergehend Schutz bekommen. Die ukrainischen Flüchtlinge sollen davon aber ausgenommen werden. Und die Strafverfolgungsbehörden, die sollen dann diese Datenbank halt ja für Prävention, Aufdeckung, Untersuchung von Straftaten, ne? Da hatten wir jetzt letztens auch wieder einen Fall, der in den Medien in Deutschland sehr weit für Aufsehen gesorgt hat. Genau, und dass man halt solche extremen Fälle, dass man die halt besser verhindern kann oder dem vorbeugen kann, ne? Dafür soll das dann helfen. Und da ist die Speicherfrist auf 10 Jahre festgesetzt, ne? Also die Daten werden dann für 10 Jahre gespeichert.
Die nächste Verordnung, mit der wir uns mal beschäftigen wollen, ist die sogenannte Asylverfahrensordnung. Also es klingt in Deutsch auch immer alles nicht so, das sind alles nicht so schöne Wörter, sondern alles ein bisschen sperrig. Bei dieser Asylverfahrensordnung ist das Ziel, eine, ja, also relativ wirksame Asyl-, Rückkehr- und Grenzverfahren mittels eines gemeinsamen großen europäischen Verfahrens zu ermöglichen. Es sollen unter anderem schon an den EU-Außengrenzen festgestellt werden, ob ein Asylantrag überhaupt zulässig ist, beziehungsweise eben auch eventuell unzulässig. Das heißt, dass Menschen, die da ja dann eben gesagt bekommen, okay, dein Asylantrag wird wahrscheinlich nicht zulässig sein in der EU, können dann eben nicht in die EU einreisen und werden da schon, ich sag mal, aussortiert. Genau, dieses Verfahren soll für Mitgliedstaaten verpflichtend sein, soweit die antragstellende Person eine Gefahr für die nationale Sicherheit bzw. die öffentliche Ordnung darstellen könnte. Oder zum Beispiel, wenn die Behörden durch falsche Angaben getäuscht werden. Also wenn, keine Ahnung, da andere Namen genannt werden oder nicht kooperiert wird mit den Behörden, dann können diese, ja, haben die Behörden eben auch die Möglichkeit da zu sagen, hey, der Asylantrag wird in dem Moment abgelehnt oder eben als unzulässig beschrieben. Das gilt auch für Länder, wo die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dass die Menschen überhaupt dann einen zulässigen Asylantrag bekommen. Also wenn über 80% dieser Anträge aus einem bestimmten Land abgelehnt werden, ja, dann werden die Menschen, die aus diesem Land ankommen, auch meistens an der Grenze direkt wieder abgelehnt und zurückgeschickt. Ausgenommen von diesem Verfahren werden tatsächlich alleinreisende Minderjährige, soweit sie keine Gefahr eben für die innere Sicherheit darstellen, inwieweit man das in so einer Situation dann auch so schnell einschätzen kann.
Da würde ich einmal einhaken, weil du ja gerade eben auch sagtest, ne, wenn da gelogen wird, das ist auch dann, ne, das kann dann auch dafür sorgen, dass man zurückgewiesen wird. So ein Klassiker ist da tatsächlich, dass man über das eigene Alter lügt, ne, um sich ein bisschen jünger zu machen.
Genau, wenn man dann eben vielleicht aussieht
Ja.
wie noch gerade 16, 17, aber eigentlich schon über 18 ist.
Und man dann auch
Ja,
anders behandelt wird, als
genau.
wenn man sagt, man ist 19, ne?
Das ist ja, wenn man dann in Deutschland zum Beispiel ankommt, ist man dann auch automatisch ein Fall fürs Jugendamt, wenn man auch, also ja.
Genau, und dann wird man auch anders untergebracht
Genau.
als sozusagen volljährige
Ja.
Asylsuchende.
Also das grundlegende Ziel ist, dass Mitgliedstaaten sozusagen eine angemessene Aufnahme und auch Personalkapazität aufstellen können. Also indem man da auch so ein bisschen mit mehr kalkulieren kann, damit die auch wissen, wie viel Personal auch meinetwegen dann eben an diesen Grenzübergängen und so weiter nötig ist. Ja.
Ja, dann gehen wir mal weiter zur Verordnung über Asyl- und Migrationsmanagement. Und ich glaube, Dublin-Verordnung, das ist so ein Ding, das hat irgendwie jeder schon mal gehört. Dublin-Verordnung sagt eigentlich, dass ein Asylsuchender in dem Land, in dem er zuerst europäischen Boden betritt, in dem soll er dann auch seinen Asylantrag stellen. Die Idee dahinter ist, wenn ich jetzt zum Beispiel von Österreich nach Deutschland komme, dann bin ich in Österreich ja eigentlich schon in einem sicheren Staat. So, und dann soll ich sozusagen in dem ersten sicheren Staat, in dem ich ankomme, meinen Antrag anstellen. Weil ansonsten kann ich ja einfach schauen, okay, in welches Land will ich? Ich will, weiß ich nicht, nach Norwegen, reichstes Land. Dann gehe ich bis nach Norwegen und in Norwegen bin ich dann und stelle meinen Asylantrag, obwohl ich vorher schon durch 7 sichere Staaten gelaufen bin. So, und das war eigentlich diese Idee von der Dublin-Verordnung. Und nach der Dublin-Verordnung hätte dann in Deutschland eigentlich, sei denn man schwimmt irgendwie um Frankreich, um Spanien rum bis zur Nordseeküste von Deutschland, hätte man eigentlich nicht sozusagen zum ersten Mal europäischen Boden in Deutschland betreten können. So, und diese Verordnung, die soll jetzt ersetzt werden. Und da geht es halt um die Zuständigkeiten von den Staaten, die dann diese Asylanträge prüfen sollen und wie das geregelt wird. Diese neue Verordnung, da soll dann eine asylsuchende Person, die soll diesen Antrag dann grundsätzlich bei dem Mitgliedstaat stellen, wo sie als erstes einreist, beziehungsweise wo der rechtmäßige Aufenthalt stattfinden wird. Das ist dann ja mehr oder weniger eigentlich auch in Anlehnung an das Dublin-Verfahren. Also wenn man sich jetzt das klassische Beispiel vorstellt, ein Flüchtling oder ein Asylsuchender kommt über das Mittelmeer mit einem Boot, kommt in Italien an, hat irgendwie Verwandte, die in Irland sind, dann kann Italien sagen, hier Irland, bitte übernimm den Antrag, die Familie ist in Irland, dann ergibt es auch Sinn, wenn er da in Irland dann diesen Antrag bearbeitet bekommt, ne? Und diese Verordnung soll dann aber auch diese Sekundärmigration verhindern. Das heißt, dass ich, sagen wir mal, ich komme von der Türkei und reise nach Bulgarien ein und dass ich dann, wenn ich dann in der EU bin, dass ich dann einfach immer weiterreise in irgendein anderes Mitgliedsland und dass dann diese Übertragung der Zuständigkeit halt begrenzt wird, ne? Da soll das dann wohl auch möglich sein, dass, das war ja jetzt auch in diesem aktuellen Fall in Solingen so, dass da die Frist abgelaufen ist von einem Asylsuchenden, der ursprünglich in Bulgarien seinen Asylantrag hätte stellen sollen. Und diese Frist wird dann auf 20 Monate verlängert. Heißt, wenn ich jetzt in Deutschland wen habe, der zuerst in Griechenland angekommen ist, dann habe ich 20 Monate Zeit, ihn nach Griechenland zu bringen, weil er da seinen Asylantrag dann stellen soll und nicht in Deutschland. So, das soll so einen neuen Solidaritätsmechanismus zwischen den Staaten schaffen, um diese Verteilung mehr auszubalancieren. Und inwieweit dann ein Land ein anderem bei dieser Bewältigung von den Ankommenden unterstützt, das ist aber recht flexibel weiterhin. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen in den Medien. Man kann dann entweder Asylsuchende übernehmen oder sich, ja, das ist, so war das dann kritisch dargestellt worden, freikaufen. Heißt, man zahlt sozusagen stattdessen eine Summe Geld X an die EU und muss das dann nicht machen. Oder man schickt zum Beispiel halt Personal nach Griechenland oder nach Italien oder so, um da zu unterstützen.
Bleiben wir einmal direkt wieder an diesen Außengrenzen. Also es gibt nochmal, das haben wir vorhin eigentlich schon auch so ein bisschen angesprochen, aber nochmal extra eine Verordnung zur Festlegung des Rückführungsverfahrens an der Grenze. Damit soll ja eben ein allgemeingültiges Rückkehrverfahren an der Grenze eingeführt werden. Das heißt, es gilt für Menschen aus Drittstaaten oder eben auch staatenlose Menschen, deren Antrag im Rahmen eines Asylverfahrens an der Grenze abgelehnt wurde. Also dass die dann sozusagen relativ zügig wieder in ihr Ursprungsland entlassen werden. Das ist einfach nochmal so eine extra Verordnung, aber das ist eigentlich in den anderen Punkten auch schon ein bisschen so mit angeklungen.
Stichwort Staatenlose, um da mal ein Beispiel zu nennen, Gazastreifen. Dort gibt es halt keine richtige Regierung oder keinen richtigen Staat. Ja. Und Menschen aus dem Gazastreifen sind halt vielfach staatenlos. Um da einmal einen Bezug zu haben, was ist staatenlos, wie kann man staatenlos sein? Nur einmal so am Rande. Verordnung zur Bewältigung von Krisensituationen und Fällen höherer Gewalt. Auf einfachem Deutsch, die EU möchte auf künftige Krisensituationen vorbereitet sein und dass man dann in solchen Fällen, wenn es eine Krisensituation gibt, dass man da von den Vorschriften abweichen darf und irgendwie zum Beispiel unterstützende Maßnahmen anfordern darf von anderen Staaten. Also weiß ich nicht, ich würde mal sagen, wahrscheinlich wäre das so ein Fall für eine, als es den Bürgerkrieg in Syrien gab, das war ja auch sozusagen dann eine sehr große Migrationsbewegung oder der Krieg in der Ukraine. Und ich denke mal, für solche Situationen ist dann diese Verordnung.
Ja, damit das Ganze auch so ein bisschen einheitlicher bei den Aufnahmebedingungen abläuft, gibt es eben auch dafür eine extra Richtlinie über Aufnahmebedingungen. die dann sozusagen für alle Asylsuchenden in allen EU-Staaten gilt. Also das Ziel ist einfach, eine vergleichbare oder eben vergleichbare und auch bessere Lebensbedingungen für die Asylsuchenden zu schaffen, um gleichzeitig noch einmal Sekundärmigration zu verhindern. Also das ist so ein Schlagwort, was sich ja jetzt schon ein bisschen durchgezogen hat, was die EU wirklich als Problem auch ansieht, eben dieses ja ungehinderte Weiterreisen. Und das soll eben durch so geografische Einschränkungen, wie wir es ja auch schon gehört haben, so ein bisschen verringert werden. Genau, und durch diese Aufnahme oder ja angepassten Aufnahmekriterien ist das Ganze eben ein bisschen vergleichbar. Und im besten Fall hat dann, egal in welchem Land der Flüchtling im Endeffekt landet, überall ähnliche Lebensbedingungen. Und somit ist so ein bisschen dieser Anreiz gesenkt, noch weiterzureisen in ein anderes Land.
Ich glaube, es ist auch so ein Ding, das von der Union in Deutschland immer, ne? Also das halt Asylsuchende in das Land gehen, wo sie sich irgendwie die besten Leistungen versprechen, ne? Ob das immer so das Hauptkriterium ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich denke mal, es geht auch, wie wir ja gerade eben schon ein bisschen angeschnitten haben, oftmals auch darum, kenne ich irgendwo irgendwen schon? Und wenn dann die Familie in Irland ist, dann genau. Oder ich denke mal, das ist auch so ein Fall, wenn man davon liest, dass im Ärmelkanal wieder ein Boot gekentert ist und da Menschen gestorben sind, dann fragt man sich natürlich, oder mir ging das ziemlich lange so, dass ich mich dann frage, also sie sind ja in Frankreich, ist ja jetzt kein schlimmer Staat, ne? Ja, und die wollen dann halt weiter nach England, weil sie dort Familie haben oder ähnliche Gründe, ne? Dann einmal die Qualifikationsverordnung, also das ersetzt die vorherige Qualifikationsrichtlinie und da geht es einfach um einen einheitlichen Schutzstatus und das sind halt Voraussetzungen für den Schutz von Flüchtlingen und die sollen dann einheitlich sein.
Also das ist relativ kurz und knapp erklärt, das war auch in dem Paper, auf das wir uns hier beziehen, das kann man ja auch vielleicht auch nochmal verlinken, in ein, zwei Sätzen auch nochmal erklärt. Ich glaube, das ist auch alles so ein bisschen mehr Formalia. Ich glaube, die großen Punkte, die haben wir am Anfang abgearbeitet, was so wirklich die ganz, ganz spannenden Sachen sind.
Genau, das sind jetzt mehr so die kleinen Sachen, die wir da noch...
Genau, aber nichtsdestotrotz haben wir eine weitere Verordnung, und zwar die Verordnung zum Neuansiedlungsrahmen der EU. Genau, das soll im Endeffekt legale und vor allem auch sichere Wege in die EU bieten. Da gibt es dann eben gemeinsame Vorschriften, die die Neuansiedlung und Aufnahme aus humanitären Gründen regeln. Also dass dann eben in Fällen zum Beispiel von politischer Verfolgung oder eben in Fällen von Bürgerkriegen, wo es dann wirklich einen aktiven Fluchtgrund eben gibt und eben humanitäre Hilfe nötig ist seitens der EU, soll es da eben ja sichere Wege geben für die Aufnahme von Flüchtlingen. Und dabei sollen eben auch Drittstaaten unterstützt werden, wenn diese eben eine große Anzahl an Personen aufnehmen und erstmal sozusagen als Zwischenstep vor der Einreise in der EU in ihrem Land haben. Und das gilt eben vor allem für ja schutzbedürftige, schutzbefohlene Menschen, die ja eben diesen internationalen Schutz und den Schutz der EU benötigen.
Dann kommen wir zum letzten Punkt und das ist die EU-Asylagentur. Und da hat der Rat eine Verordnung final angenommen im Dezember 2021 und es soll jetzt das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen, das soll in eine vollwertige EU-Agentur umgewandelt werden.
Ich glaube, das wurde tatsächlich auch schon umgewandelt, aber ja, also es gibt jetzt nur noch diese Agentur tatsächlich, ja.
Ja, und die sitzt in Malta, in Valletta und die ist dann zuständig dafür, dass die, also dass sie halt unterstützt in der Zusammenarbeit von den Mitgliedstaaten bei Themen rund um Asyl. Und halt auch diese ganzen Verordnungen, die wir gerade ja versucht haben zu erklären, die sollen dann da auch mit umgesetzt werden von der Asylagentur und dass sie halt auch Staaten unterstützt, die überlastet sind, ne? Das wäre wahrscheinlich wieder Stichwort Italien und Griechenland, ne?
Genau. Und ansonsten, ja, die recherchieren halt auch relativ viel zu den Herkunftsländern. Also was ich vorhin meinte mit dem, wenn da relativ viele Flüchtlinge aus Land XY, wenn da über 80% abgelehnt werden, das sind eben solche Daten, die eben diese Agentur auch erhebt und dann auch an die einzelnen Asylbehörden in Deutschland, in Österreich, wo auch immer, dann weiterleitet. Diese relevanten Informationen erheben die halt und geben die dann so ein bisschen weiter, um eben diese ja große Zusammenarbeit bei diesem Riesenthema irgendwie ein Stück weit zu erleichtern.
Ja, um da einfach mal ein Beispiel zu geben, also die Idee dahinter ist einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel Georgien nehmen, soweit ich weiß, war das bei Georgien unter anderem so, dass es da ziemlich niedrige Anerkennungsraten für die Asylanträge von georgischen Staatsbürgern gibt. Und wenn man weiß, dass halt 80% der Fälle abgelehnt werden, dann ist die Idee, dass man halt die Menschen nicht bis, sagen wir mal, nach Deutschland kommen lässt, weil es ist immer sehr schwierig, wie wir ja wissen, Menschen zurückzuführen, wenn sie erstmal da sind. Also diese Abschiebeflüge und was auch immer, das sind sehr schwer zu organisierende Sachen und da gibt es tausende Hürden sozusagen auf dem Weg, um das tatsächlich am Ende durchzuziehen. Und deshalb ist die Idee, wir sagen, wir machen dann diese Verfahren an den Außengrenzen, und wenn du aus Georgien kommst, wo nur weniger als 20% der Leute angenommen werden, dann ist hier nicht weiter und wir gucken, und wenn nicht, dann nicht. Und ne?
Ja, das war jetzt auch ein relativ großes, intensives Thema, würde ich mal sagen, was wir jetzt hier versucht haben, in relativ kurzer Zeit irgendwie ein bisschen runterzubrechen. Und es ging ja jetzt auch eben nur um diese neuen Verordnungen. Ich hoffe, das war trotzdem nachvollziehbar.
Ja, wir sind auf jeden Fall keine Asylexperten, um das nochmal dazu zu sagen. Wir haben uns da selber eingelesen. Wenn ihr da Hinweise und Anmerkungen habt, gerne. Auch Kritik natürlich gerne. Aber ansonsten nur der Hinweis, wir sind auch keine einschlägigen Experten für das Thema.
Naja, nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben uns hier trotzdem Mühe gegeben. Und wie gesagt, wie du schon meinst, wir freuen uns über Feedback. Ansonsten könnt ihr auch gerne auf unseren Social-Media-Plattformen nochmal vorbeigucken, auf Facebook, X, Instagram, YouTube. Da gibt es auch immer mal wieder spannende Inhalte, auch über unsere Veranstaltungen. Ja, und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche und hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Tschüss.